Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder beim NFL Tuesday, wieder etwas verspätet, aber wieder im Wochenrhythmus zurück, so wie ihr das ja auch von uns gewohnt seid, so wie wir das ja auch in der Zukunft wieder handhaben wollen nach unserer Pause, die wir etwas eingelegt hatten. Jetzt wieder zurück, heute hier nehmen wir auf für alle die uns vielleicht später hören, weil man jetzt momentan ja viel Podcasts hören kann, viel Zeit hat, sich mit Content zu beschäftigen, der da draußen verfügbar ist. Wir nehmen heute auf an einem Freitag. Es ist Freitag, der, ich weiß gar nicht, 3. April, ist das korrekt oder ist es der 2. April?
Ja, das ist korrekt. Also auch wir sind auch über die April-Scherzphase hinübergekommen.
Zum Glück, ja.
Das haben wir geschafft.
Das haben wir geschafft und wollen heute so ein bisschen das besprechen, Christian, was wir in der letzten Woche besprochen haben, wo wir angefangen hatten, schon mal so ein bisschen auf die Free Agency zu gucken, die natürlich schon zu großen Teilen abgearbeitet wurde von den Teams in der NFL, aber natürlich auch nochmal den Blick richten auf die Saison, die Entwicklungen, die sich vielleicht noch ergeben hatten in der vergangenen Woche in Bezug auf das weltweit Problem, nämlich den Coronavirus, der natürlich besonders jetzt die USA voll im Griff hat.
Felix, ich muss dich kurz unterbrechen.
Ja.
Ich bin gerade auf ESPN gegangen. Überschrift ganz oben: Can Tom Flacco be elite like his brother Joe?
Wer ist denn Tom Flacco?
Ist der Bruder von Joe, denke ich mal.
Draft Prospect?
Ich vermute mal, sonst wird er jetzt hier nicht so gehighlightet werden, oder? Super, um das im Podcast reinzuschmeißen, ohne Ahnung.
Ja, gut. Da seht ihr, wie sehr wir uns auch immer im Grunde genommen mit dem Draft beschäftigen. Das können wir vielleicht auch nochmal kurz für alle, die uns vielleicht auch gar nicht so häufig hören, vielleicht neu hören, erst vor kurzem dazugestoßen sind. Christian und ich haben relativ wenig, eigentlich seitdem wir uns mit Football beschäftigen, mit dem Draft als solchen beschäftigt, beziehungsweise mit dem, was im Vorfeld eigentlich da einmal los ist. Es gibt ja jetzt, viele von euch mögen das vielleicht auch oder interessieren sich auch vielleicht dafür, sehen das auf jeden Fall zuhauf. Viele, viele News, viele Berichte, vor allen Dingen aber auch sehr, sehr viele Mock-Drafts, sprich sozusagen Fantasie-Draft, Fantasie-Auslosung, wie sich der Draft vielleicht geben könnte dann. Den wir dieses Jahr wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich komplett digital so erleben werden. Wir sind jetzt keine großen Freunde von, weil das eben so ein, so ein bisschen wie so ein Lotteriespiel ist.
Man weiß, trotzdem genauso Experten wie alle anderen auch, ne?
Genau, also alle sind Experten für den Draft, weil man kann im Grunde genommen da nichts falsch machen. Das ist genauso.
Weißt du, was du machen kannst, ist runtertraden.
Das heißt, nicht, dass wir uns natürlich nicht dafür insgesamt interessieren, wir interessieren uns natürlich schon für den Prozess, wir interessieren uns natürlich für die Spieler, die dann in die Liga kommen, aber erst, wenn sie dann wirklich dann auch gedraftet wurden, sprich, wenn Vertragsverhandlungen aufgenommen werden können oder die Rechte an Spielern in dem Moment oder an den Vertragsverhandlungen mit Spielern vergeben werden durch den Draft, dann interessieren wir uns auch so dafür, dass wir natürlich auch die Sachen dann beleuchten und uns anschauen. Das heißt, ihr werdet auch hier natürlich im Podcast darüber dann dementsprechend, wenn es soweit ist, genug erfahren, um damit dann in die kommende Saison zu gehen. Nur das Ganze davor ist halt so ein bisschen,
T-Satz lesen.
T-Satz lesen. Es ist so ein bisschen so, als wenn man sich jetzt, wenn man jetzt irgendwie 10 Leute zusammenholt und jeder macht jetzt irgendwie so einen Mockdraft, sind jetzt irgendwie 10 verschiedene Mockdrafts oder vielleicht auch nur 8, aber es ist genauso, als würdest du jetzt irgendwie 10 Leute auf der Straße befragen, wer ist der beste Quarterback, dann kriegst du wahrscheinlich auch irgendwie 7 verschiedene Meinungen und sich darüber zu streiten, ist halt ja relativ wenig weitführend, aber eben natürlich das, was im Sportjournalismus oder generell im Sportberichterstattung gang und gäbe ist, sich darüber zu streiten, wer ist der größere Experte oder wer hat irgendwas gesehen, was andere noch nicht gesehen haben. Deshalb, kurzer Ausflug.
Hast du noch nicht die ganzen Schlagzeilen gelesen von den ganzen Football-Experten, die dann sagen, ich habe 100 Stunden Film gegrindet und ja, bin zu dem Schluss gekommen.
Mel Kiper ist immer schön, kann man sich anschauen. Der arbeitet sogar für das von dir gerade eben angesprochene Magazin ESPN oder den Medienkonzern ESPN.
Gibt es das überhaupt noch, das Magazin?
Ich weiß es ja, bestimmt. Nee,
ist auch Sports Illustrated.
Sports Illustrated ist die Printversion kaputt gegangen. Eigentlich sind alle Print-Versionen kaputt gegangen. Es gibt ja nur noch The Athletic, was auch irgendwie so eine sehr, sehr...
Sports Illustrated eigentlich wirklich auch, haben die auch so Sportjournalismus betrieben? Ich kenne das immer nur aus amerikanischen Serien, dass sich das irgendwelche Dads mit auf die Toilette genommen haben.
Nee, die haben schon, das war schon wirklich kein schlechtes Magazin insgesamt. Also als Print-Version war schon gut. Wahrscheinlich so kann man vielleicht einordnen. Seriöser als die Sportbild, wenn es die noch im Print gibt. Vielleicht eher sowas wie der Kicker.
Mhm.
Aber eben auch für mehrere Sportarten. Ich weiß gar nicht, ob Kicker damals nur für Fußball oder, naja, egal.
Ja, die hatten, waren glaube ich so 80% Fußball und haben immer so ein bisschen anderen Kram, glaube ich, auch drin gehabt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Auf der letzten Seite auch übrigens Ergebnisse des Volleyballs. auf jeden Fall, wo waren wir stehen geblieben?
Keine Ahnung.
Mel Kiper, ja genau, Mel Kiper ist sozusagen der Senior Analyst. Ich frage mich auch immer, wie man vom Junior zum Senior Analysten wird.
Im fünften Jahr in
Bezug auf Draft-Expertise. Auf jeden Fall, der ist immer derjenige, der beginnt immer seine Interviews mit, ich habe ungefähr 300 Stunden Videotape von Quarterback XY gesehen und kann Ihnen sagen, er ist ganz, ganz sicher ein, weiß nicht, ein Förster.
Großartige Instinkte. Genau. Hoher Football-IQ, Quick Release, hat eine Übersicht über das Feld, ein starker Arm, aber so ein bisschen die Pocket-Awareness fehlt ihm.
Und, nee, aber das beste Argument ist immer, seine Coaches haben alle gesagt, er hat den größten Football-IQ, den sie jemals gesehen haben in einem College-Spieler. Und er wird mit Sicherheit innerhalb der ersten 10 gedraftet, dann später.
Pro-ready. Also genau. Das heißt, kannst du direkt als Starter slotten und in 3 Jahren dir den nächsten Quarterback suchen.
Kommen wir zu den ernsten Themen und den wichtigen Themen, Christian. Bevor wir zu sehr in unseren Rant hier abdriften, kommen wir vielleicht mal zu den Entwicklungen momentan. Coronavirus, NFL. Wir hatten jetzt nicht wirklich viel handfeste Neuigkeiten, die passiert sind, außer dass es mehr und mehr Offizielle von Seiten der Teams gibt, die gesagt haben, okay, wir müssen uns vielleicht überlegen, den Draft auf jeden Fall auch zu verschieben oder auf jeden Fall müssen wir das in Betracht ziehen. Denn
Roger Goodell hat gesagt, die dürfen das nicht sagen.
Genau, das war dann sozusagen die Reaktion darauf. Also die Team-Owner, wir hatten das letzte Woche ja angesprochen, sehen natürlich das Problem des weniger scouten könnt, vor allen Dingen natürlich auch, worum werden wir gleich vielleicht auch nochmal drüber sprechen, bei der Free Agency, denn da hatte das auch einen großen Effekt. Die Nichtmöglichkeit der medizinischen sozusagen Voruntersuchung, die man natürlich auch gerne macht, aufgrund des Coronaviruses. Und das hat dann eben dazu geführt, dass viele NFL-Owner gesagt haben, okay, wir müssen es irgendwie verschieben, wir müssen irgendwie gucken, dass wir den Draft später abhalten. Jetzt ist der Draft natürlich das Medienevent, was es generell jetzt in der Sportwelt noch gibt, weil wir sehen ja, dass im Grunde genommen alles abgesagt wurde.
Selbst das Kandidatenturnier in Moskau wurde abgesagt, Felix.
Ja, das habe ich.
Haben nur die Hälfte geschafft.
Ich konnte heute Nacht kaum schlafen, als ich diese Nachricht gesehen habe, Christian.
Ist aber schon eine Woche alt.
Achso, okay. Auf jeden Fall, der Draft ist natürlich im Lichte dessen, dass alle möglichen Sportevents abgesagt werden, das ja, Zugpferd, was momentan überhaupt noch irgendwie in Sachen Sport unterwegs ist und für die NFL sowieso seit jeher und vor allen Dingen in den letzten Jahren, als es immer mehr natürlich auch zu einem, ja, Event geworden ist, extrem wichtig, was natürlich die Generierung von Geld angeht. Und deswegen hat Roger Goodell dann den Teambesitzern gesagt, okay, ich weiß nicht, ob man es einen Maulkorb nennen kann, aber er hat ihnen gesagt, ich möchte dazu jetzt nichts mehr von euch öffentlich hören. Wir halten es so ab, wie wir es geplant haben, sprich mit wahrscheinlich komplett digitaler Ausführung. Was bedeutet das von diesen ganzen Prospects, also den Spielern, die prognostiziert werden, nicht nur von Mel Kiper, sondern auch von anderen Leuten in die ersten Runden, die dann normalerweise immer schon dort vor Ort sind live, die werden dann alle wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, wie viele Kamerateams dann oder Kameras dann bei denen zu Hause installiert werden müssen, damit man dann eben sozusagen die Live-Reaktion hat von all dem, was dann passiert, wenn dann eben ein Spieler gepickt wird.
Ja, es ist extrem wichtig für das Feeling im Draft, damit, dass man sehen kann, dass Jerry Jones sich richtig freut, wenn sie dann den Spieler draften können, den sie draften können. Es gibt keinen Draft ohne diese Bilder, ne?
Ja, also vor allen Dingen dann natürlich auch der obligatorische Anruf des Teambesitzers bei dem jeweiligen Spieler, der dann die Nummer sieht und weiß, oh.
You wanna be a cowboy?
Ja, genau. Und dann sieht, oh, Vorwahl so und so, jetzt weiß ich, welches Team mich anruft. Und dann fängt die ganze Familie an, vor Freuden zu weinen. Und das sind natürlich Bilder, die die NFL sehr gut verkaufen kann. Das sind Bilder, die man dann auch, ja, die quasi Kritik los verbreitet werden können. Und das ist ganz, ganz wichtig, um das Geld zu generieren für die NFL. Eine interessante Sache, die jetzt rauskam, Christian, die sogenannten War Rooms, auch eine Bezeichnung, die man vielleicht mal überdenken könnte. Auf jeden Fall die...
Planen die da einen Krieg gegen das Coronavirus?
Die Räume, in denen die Teams quasi zusammensitzen, beziehungsweise sozusagen das Front Office des Teams, oftmals auch der Head Coach dann dabei, eben die meistens ein, zwei wichtigsten Scouts oder sozusagen Leiter des Scouting Departments, der Teambesitzer etc., die dann eben zusammensitzen über die Tage des Drafts und dann eben beraten, sich ihr Draftboard anschauen und gucken, wen nehmen wir als nächstes, die Deals in die Wege leiten. Diese Räume sollen nun beschränkt werden auf 10 Personen. Das ist eben teilweise, wenn man sich Videos anguckt aus vergangenen Jahren, so, dass da 20, 30 Leute sitzen und ein- und ausgehen. Manchmal dann eben noch die halbe Familie des Besitzers dabei ist oder irgendwelche geladenen Gäste. Peter King sitzt immer irgendwo, damit er eine neue Story schreiben kann. Das ist jetzt auf 10 Leute
the
begrenzt.
The inside scoop of how the Atlanta Falcons drafted. Punkt, Punkt, Punkt.
Genau. Das ist auf 10 Leute begrenzt worden. Interessanterweise verstößt das eigentlich gegen die Richtlinien in vielen Staaten, was sozusagen Social Distancing angeht. Dass 10 Leute in einem Raum sind, ist eigentlich von, was die Staaten jetzt an Vorgaben rausgegeben haben in Amerika, eigentlich gar nicht möglich. Trotzdem sagt die NFL, bis zu 10 Leute dürfen in diesen Raum.
Ja, beziehungsweise es ist noch so ein bisschen in der Schwebe, ne? Also sie haben ja gesagt, dass das ihr wünschenswertester Plan ist. Sie aber als Backup schon auch gesagt haben, dass ich glaube sogar, dass sobald nur ein paar Teams davon betroffen sind, dass er komplett digital abgehalten werden soll, irgendwie ohne War Rooms, ohne die Facilities und dann halt alles über Zoom oder wie auch immer. Und da müssen wir natürlich aufpassen, dass sie nicht gehackt werden, ne?
Ja, vor allen Dingen, also...
Nee, ja, das ist schon interessant mit dem Draft, dass sich das so jetzt so entwickelt, auch dieser harsche Maulkorb, der da von Goodell verhängt wurde, auch dass das so nach außen gedrungen ist, denn ich glaube, es gab so ein, zwei Stimmen, die waren noch so quellennahe der Situation mäßig, die, als es rauskam, dass der Draft abgehalten werden sollte, sich kritisch geäußert hatten und daraufhin hatte Goodell gesagt, hier, shut up, wir machen das jetzt so und es drohen starke? Strafen? Harte Strafen, ja. Wenn dagegen verstoßen wird. Ja, ich weiß es nicht. Also ich finde es mit dem Draft nach wie vor okay. So, warum nicht, ne? Denn es ist jetzt nicht irgendwie so, dass du dann ein großartiges Risiko machst und auch ein schlechtes Vorbild auch setzt für die USA, ne? Und gleichzeitig willst du das auch alles extrem kompliziert machen, wenn du den Draft verschieben würdest, ne?
Definitiv, klar. Es ist halt einfach nur eine Frage, wenn die NFL als sozusagen das Shield, als dass sie sich sozusagen selber auch sieht, sondern auch natürlich in der Außendarstellung gerne zeigen möchte, in Staaten, in denen jetzt quasi von den Gouverneuren gesagt wird, 10 Leute sind deutlich zu viel in einem Raum, wenn sie sich dann eben da zusammensetzen sollten mit 10 Leuten, nur damit man eben quasi all die Leute, die sonst immer daran beteiligt sind, auch in diesen Raum zusammenquetscht, finde ich, ist halt ein schlechtes Zeichen. Also vor allen Dingen in der Situation jetzt momentan in den USA.
Das wird aber auch, glaube ich, nicht passieren. Also ich glaube, dass sich dann in den nächsten Wochen die Situation so stark verschlimmern wird, dass sie dann von diesem Plan, das tatsächlich dann in den Team-Facilities abzuhalten mit den 10 Leuten maximal, dass sie das nicht mehr werden umsetzen können. Denn in New York wird es wahrscheinlich sogar illegal sein oder ist es, glaube ich, sogar... Nee, ist es jetzt noch nicht, ne? Ich glaube, die haben ähnliche Ausgangsbeschränkungen, wie wir sie gerade hier in Deutschland haben. Aber ich glaube, das wird so krass spiken in demnächst, dass sie das nicht werden umsetzen können, dass es dann komplett digital abgehalten werden muss.
Das ist auf jeden Fall das eine mit zu dem Thema Draft insgesamt, das eben digital abzuhalten, viel wichtiger und das beschäftigt natürlich uns, aber wahrscheinlich auch euch alle da draußen, die ihr uns hört. Wie geht es eigentlich danach weiter? Weil so wie wir das letzte Woche auch schon beschrieben haben, so wie Christian das auch gerade kurz nochmal angedeutet hat, den Draft digital abzuhalten, klar, ist für die NFL eine sehr, sehr große Einbuße finanziell gesehen, aber nichtsdestotrotz könnte man ein sehr, sehr wichtiges Datum, eines der wichtigsten Daten in der NFL sozusagen Saison im Liga-Jahr könnte man abhalten, man könnte es regulär abhalten, man hätte im Grunde genommen kaum Einbußen, jetzt nicht finanzieller Art, sondern einfach was den Prozess angeht. Viel schwieriger wird es dann, wie gesagt, eben in den Wochen danach. Wir hatten das letzte Woche schon mal angesprochen. Die Frage ist, Training Camp, Minicamp, vor allen Dingen die Rookie-Minicamps, die ja dann als erstes im Grunde genommen anstehen, die Minicamps, die erste Zusammenkunft sozusagen der Teams, ist im Grunde genommen nicht realistisch. Also kann man eigentlich auch heute schon sagen, das wird so nicht stattfinden können, denn wir hatten es letzte Woche gesagt, das sind pro Team nur die Spieler, Betreuer, Coaches etc., medizinisches Personal, sind einfach schon so viele Menschen, dass du pro Team 100 bis 150 Leute da hast oder noch mehr. Das heißt, das wird nicht stattfinden können in den jetzt kommenden Monaten, Mai, Juni. Und dann wird es eben auch fraglich, wie die nächste Saison abgehalten werden kann. Mhm. Dr. Alan Sills, der ist sozusagen der Chief Medical Officer der NFL. Er sagt...
Ist sogar kein Hautarzt, ne? Ist Neurologe jetzt mittlerweile, die haben abgegradet.
Der hat jetzt gesagt, dass er verhalten optimistisch ist sogar, dass die Saison im September normal starten kann mit vollen Stadion. Das heißt nicht irgendwie Geisterspiele, die ja hier lange Zeit auch diskutiert wurden, sondern dass man wirklich normal die Saison abhalten kann mit Fans in Stadien. Er setzt eben voraus, dass man bis dahin eben eine ganz andere sozusagen Testlandschaft in den USA auch hat. Also das ist quasi das, was er vorausschickt. Im Grunde genommen ist es eigentlich nur so ein bisschen ein Abwälzen der Entscheidung. Also man sagt quasi, okay, wenn Amerika quasi als Land quasi andere Tests auf die Wege bringen kann, sodass wir schneller, effektiver testen können, dann können wir auch im September die NFL-Saison abhalten. Ist das nicht der Fall, ist es natürlich schwierig, das äußert er so jetzt nicht, aber das kann man zwischen den Zeilen lesen, sollte das bis dahin nicht der Fall sein, ist natürlich eine Saison mit Stadien, Fans im Stadion kaum denkbar. Und so wie das ja auch in Deutschland häufig und lange diskutiert wurde, macht es überhaupt Sinn, ohne Publikum zu spielen, so ist es in Amerika noch viel, viel mehr Teil des Ganzen, die Fans im Stadion, vor dem Stadion, das Drumherum, kann man sich eigentlich kaum vorstellen und ist natürlich auch ein extrem großer Faktor für die NFL, was im Grunde genommen der Verkauf der Rechte angeht, also der Bildrechte, die sie eben verkauft haben in ihren TV-Deals. Da keine Fans zu haben, leere Ränge zu haben, im Grunde genommen ja auch ein leises Stadion zu haben, wenn man sich vorstellt, irgendwie New Orleans im Superdome, der ist auf einmal mucksmäuschenstill, ist wirklich eigentlich kaum vorstellbar für mich.
Ich muss ehrlich sagen, das ist ein sehr attraktives Szenario für mich, finde ich. Denn ein Stadion quasi komplett leer, du hörst ja alles, ne?
Ja, du hörst jedes Audible vom Quarterback, du hörst
jedes Fuck, jedes Shut up und jede Kommunikation unter den Spielern, ne? Also das hat schon was sehr Interessantes, muss ich sagen.
Puh, ja, aber es ist auch, ja, dann wird es vielleicht nur noch zeitverzögert übertragen werden.
Damit die FCC dann kommt, ne?
Genau, und die schneiden dann im Grunde genommen alles raus. Also es, wie gesagt, also der Chefmediziner der NFL sagt eben, wenn wir das Testverfahren, so wie das jetzt eigentlich weltweit noch gar nirgend in keinem der Länder, nicht mal wirklich Südkorea, so wirklich so explizit funktioniert, dann kann er sich das vorstellen, sonst nicht.
Ja, das funktioniert ja auch nur damit den Antikörpertests, ne? War das richtig? Es gibt ja diese PCR-Tests, das sind die jetzt im Moment schon gemacht werden, wo das Genom quasi von dem Virus gesucht wird, ne? Und bestätigt wird, glaube ich, bei dem Test. Und der PCR-Test und der Antikörpertest, der ist quasi einer, der dann irgendwann kommen könnte demnächst, der dann so ein bisschen aussieht wie ein Schwangerschaftstest, glaube ich, wo du so einen Wegwerfartikel quasi hast, wo dann nicht mehr irgendwie was ins Labor rein muss oder so. Und wenn der kommt und wenn der auch in der höheren oder benötigten Stückzahl quasi verfügbar ist, nur dann ist wirklich, also das ist völlig offensichtlich, dass nur dann überhaupt an der NFL-Saison zu denken ist. Denn kannst ja nicht sagen, okay, das ist Sport, das ist interessant für die Massen, deswegen machen wir für die andere Vorschriften. Ne? Das ist und so ein Teambetrieb, selbst wenn du den massiv zusammenstutzt, hast du 65 Spieler im Kader plus einen Coaching-Staff von im Durchschnitt mal wegen 20 plus Physicians plus Ballboys und so weiter. Also was ja, also selbst wenn du es zusammenstutzt, wird es ja auf 150 Menschen pro Team kommen. Mhm. Und das wird wahrscheinlich, ja, also es ist sehr schwierig, ne?
Ja, eigentlich, also wie gesagt, ich kann es mir, konnte es mir letzte Woche nicht vorstellen, je näher wir auch in kleinen Schritten dem Start der Saison kommen, desto weniger kann ich mir das Ganze vorstellen. Und ja, ich kann eigentlich, ja, mir, auch wenn es schwer ist, nicht wirklich vorstellen, dass diese Saison stattfinden kann. Nun, die NFL, Christian, ist aber natürlich trotzdem irgendwie versucht, sie weiterzumachen. Wir hatten angesprochen die Free Agency, die wir noch so ein bisschen weiter betrachten müssen, weil wir hatten es letzte Woche nur kurz angesprochen, beziehungsweise die ganz, ganz großen Namen nur angesprochen. Es ist, ich hatte es angesprochen, in Zeiten, in denen im Grunde
genommen... Lass uns noch eben kurz bei Corona bleiben, oder?
Okay, du hast noch.
Ja, also ich meine, es gibt ja mehrere Szenarien. Ne? Es wurden ja auch so Szenarien in den Raum geschmissen nach dem Motto, dass die NFL so sich auf eine einsame Insel zurückzieht und dort quasi spielt.
Ernsthaft?
Ja, das habe ich zumindest mal gelesen. Ne? Also das, ich muss okay, da direkt
welcher,
irgendwie so...
Welcher Besitzer hat denn eine groß genug Insel?
Ja, welcher nicht, ist eher die Frage, oder? Green Bay wahrscheinlich nicht, aber das ist ein anderer Grund dafür. Nee, ich musste irgendwie direkt so an Mortal Kombat oder so denken. Das ist ja auch immer so dann irgendwie diese Battle Royale-Szenarien, wo die dann auf so einer einsamen Insel sind oder so. Was hältst du denn jetzt mal rein theoretisch von so einem Szenario? Ich meine, das ist natürlich erstmal extrem amüsant, aber trotzdem, lass uns das mal irgendwie durchschauen.
Also ja, das ist also ich meine, die ersten Sachen, die mir direkt in den Kopf schießen, A, wo sollte das sein? B, welche Infrastruktur ist denn da bitte gegeben? Und C, wie läuft das dann ab? Fliegen die Teams dann immer, je nachdem, wer spielt, nacheinander?
Nee, die werden auf der Insel dann interniert. Also du musst ja quasi dann auch das dürfen ja keine Neuinfizierungen auf die Insel kommen. Das heißt, die müssten dann im Prinzip für 5 Monate müssten alle Teams auf diese Insel kommen, alle Reporter müssten auch dahin gehen und sich dann da quasi selber einschließen.
Ja, also ich habe noch nie eine unnützere und unlogische und strangere Idee gehört. Ja, also war das wirklich ein Vorschlag?
Also, nein, also das ist so ein bisschen, bei Twitter hat das, glaube ich, so ein bisschen kursiert. Okay. Auch nicht mit der Insel, da ging es, glaube ich, eher um Greenbrier, in South Carolina ist. Das ist so eine Football-Facility, wo irgendwie mehrere Felder nebeneinander sind, wo häufiger auch Football-Teams ihre Training-Camps abhalten. Aber dann kam mir halt die Idee mit der Insel und ich fand das irgendwie sehr amüsant.
Gibt es denn noch realistischere Szenarien? Oder gibt es überhaupt ein Szenario?
Ja, also wie gesagt, ich meine, wenn der Test nicht kommt, beziehungsweise auch nicht verfügbar genug ist, also kommen wird er wahrscheinlich wohl. Ich glaube, das ist nicht das Problem. Das Problem ist eher, dass die ganze Welt den ja dann braucht. Und dann ist halt die Frage, ob für die ganze Welt produziert werden kann, schnell genug und das verteilt werden kann. Aber wenn der Test nicht kommt, dann geht es ja nur mit Isolation. Ne? Das heißt, du müsstest ja wirklich jeder Spieler, jeder Trainer, jede Person, die für das Team arbeitet und da ist, die müsste ja irgendwo separated irgendwie sich aufhalten. Ne? Und das ist, ich weiß nicht, ob da die Spieler dem zustimmen würden, ob die darauf Bock hätten. Ich meine, du müsstest ja, es ist ja 5 Monate irgendwie in so einem Männertrainingslager irgendwie.
Gut, aber was unterscheidet das vom aktuellen Training Camp?
Ja gut, da können sie ja wenigstens danach wieder nach Hause, ne?
Ja gut, das stimmt, aber
also, das
was
ist
auch
ja
nicht
schon
immer das Beste ist, aber
das ist ja schon fast wie Gefängnis dann, so.
Ja.
Also
ich glaube halt, es ist halt einfach nicht realisierbar. Ich meine, wir sehen jetzt Bilder von beispielsweise, ich habe jetzt heute was gesehen, Dak Prescott, der ein Workout gemacht hat mit Receivern. Ich glaube, er hatte 4 oder 5 befreundete Receiver und haben sich dann am Ende noch fotografieren lassen. Alle Arm in Arm standen sie quasi da, um sich fürs Foto, für das Bild fotografieren zu lassen. Da ist dann halt auch so die Frage, okay, es scheinen auch nicht wirklich immer alle Spieler verstanden zu haben, worauf es jetzt ankommt. Und es ist halt, ja, ich glaube nicht, dass man dann so eine Saison unter diesen Umständen, wie du sie gerade beschrieben hast, auch nur annähernd durchführen könnte, weil du müsstest im Grunde genommen die Disziplin von allen, weiß nicht, wie viele Spieler gibt es in der NFL dann, 1000, 2000 noch irgendwas oder sowas?
Warte mal, 32 mal 60, ne? Also 1800, 1900, ja. Ist richtig.
Wenn du müsstest quasi die Disziplin von all denen und auch die Disziplin aller Coaches und aller Angehörigen eines Vereins.
Du brauchst halt wirklich nur eine Insel und irgendwie so eine paramilitärische Einheit, die drumherum ist.
Oh Gott, was
Ja. Und dann kommt irgendwie Rambo angeflogen oder
so. Das wäre vielleicht eine gute Idee, wenn man das mit so ein paar Media-Outlets machen würde und denen schon mal sagen würde, fahrt ihr schon mal vorbereitet alles vor? Und wenn die da sind, sagt man, oh sorry, machen wir doch nicht. Aber ihr könnt auch nie mehr zurück.
Wir können euch im nächsten Jahr, können wir euch genau. abholen, wenn sich die Welt wieder normalisiert hat.
ja. Also, wie ich sehe, gibt es keine Szenarien, was mich auch jetzt nicht großartig überrascht. Kommen wir zur Free Agency, Christian? Kommen wir zu den Sachen, die wir jetzt noch nicht groß angesprochen haben. Auch heute werden wir logischerweise nicht komplett ins Detail gehen können, weil dafür ist es natürlich einfach zu viel. Aber es gibt natürlich so ein paar generelle Entwicklungen, die wir jetzt auch gesehen hatten in dieser NFL Free Agency, die ja, wie gesagt, zu großen Teilen abgeschlossen ist. Es gibt natürlich immer noch so ein paar offene Free Agents. Allen voran ist dann natürlich jemand wie Jadeveon Clowney zu nennen, der noch keinen neuen Vertrag hat bei einem Team. Aber die meisten großen Namen sind natürlich schon von Parkett runter sozusagen. Und wir wollen noch mal so ein bisschen drauf gucken. Eine Sache, die ich wirklich interessant fand, die ich jetzt auch noch mal mehr angeschaut hatte. Christian, es gibt so zwei interessante Entwicklungen. Auf der einen Seite, die natürlich auch so ein bisschen mit dem Coronavirus auch zu tun haben. Und zwar, dass viele Deals geplatzt sind, beziehungsweise es schwierig war für viele Teams, so haben sie es selber berichtet, eben diese medizinischen Untersuchungen durchführen zu können. Sprich, diese sportmedizinische Untersuchung bei Teams, die natürlich auch beispielsweise mit Blut Proben und so weiter einhergehen. Das heißt, das ist natürlich in Zeiten von Coronavirus extrem schwer. Jüngstes Opfer, da weiß ich jetzt nicht genau, ob es wegen Corona war, aber auf jeden Fall Eli Apple, der eben nicht zu den Oakland Raiders jetzt geht. Das sind so Sachen, aber wir hatten das eben auch bei anderen Deals gesehen und eben auch von Teams berichtet, gehört, die eben gesagt haben, es ist sehr, sehr schwierig. Möchtest du jetzt wirklich dein medizinisches Personal irgendwo hinschicken, um einen Spieler zu untersuchen oder irgendwie einen neutralen Raum zu finden, wo man eben den Spieler dann sportmedizinisch untersuchen kann? Oder sagt man irgendwie, ja, das Risiko ist vielleicht ein bisschen zu groß? Das trifft jetzt natürlich nicht nur, nicht unbedingt auf so, sagen wir mal, die Top 25 Free Agents, aber natürlich für die Spieler, die vielleicht nicht ganz so große Namen sind in dem Metier, auf die hat das natürlich schon einen großen Einfluss, weil eben Teams eher sagen, ah, ich warte jetzt erstmal lieber und deswegen noch kein Signing sozusagen stattfinden konnte.
Ja, also mit so wie ich das verstanden habe, zumindest ist das mein letzter Stand, dass Teams sogar gar nicht ihr eigenes Medical Team schicken dürfen, sondern dass das nur quasi in nahen Facilities von neutralen Doktoren oder Doktoren beziehungsweise von anderen Teams quasi die Physicals abgenommen werden dürfen.
Ja.
Also sprich, das heißt, sie können die gar nicht losschicken und dann ist natürlich auch das Problem, dass andere Teams andere Toleranzen haben, sag ich mal, für gewisse Verletzungen oder Gesundheitsbilder oder wie auch immer du es nennen möchtest. Dementsprechend ist Eli Apple da jetzt durchgefallen. Michael Brookers ist noch so ein anderes, vielleicht das prominenteste Beispiel in dieser Free Agency, der eigentlich bei den Ravens einen Vertrag unterschrieben hatte und dann das Physical gefällt hatte und dann ist er zurück zu den Rams gekommen. Insgesamt sind es, glaube ich, 5 Spieler jetzt gewesen dann.
Ja.
Also es ist doch noch insgesamt relativ wenig gewesen. Also ich hätte gedacht, dass es mehr wird, denn gerade mit diesen Physicals ist das ja schon immer so eine Sache, die ja, die ich mir schon schwer vorstelle, wo es, glaube ich, auch große Diskrepanzen gibt zwischen verschiedenen Teams.
Definitiv, ja. Das ist auf jeden Fall eine Sache. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch noch eine andere Entwicklung, die sehr interessant ist in dieser Free Agency insgesamt, und zwar, dass wir deutlich im Vergleich zu den letzten, wenn wir jetzt mal sozusagen uns den letzten CBA, sozusagen diesen Zeitraum anschauen von gut 10 Jahren bis eben jetzt, kurz vor der Free Agency wurde ja der neue Rahmenvertrag geschlossen. Die Verträge, die jetzt in dieser Free Agency geschlossen wurden, sind deutlich kürzer. Also etwas, Christian, was du ja, wärst du Spielerberater, auf jeden Fall auch all deinen Klienten immer raten würdest, macht kürzere Verträge, lasst euch nicht auf 5 Jahre ein. 2, 3 Jahre ist auf jeden Fall viel, viel besser, denn wir wissen, die TV-Deals, also sprich das Geld, was die NFL immer wieder neu verhandelt mit den Senderanstalten, vor allen Dingen natürlich da Fox, CBS, ESPN und NBC, das steigt und wird auch in den kommenden Jahren sehr, sehr krass ansteigen, was zur Folge hat, dass dementsprechend natürlich auch das Salary Cap deutlich mehr wachsen kann, was dann zur Folge hat, dass eben Verträge auch besser ausgestattet werden können. Das heißt, jetzt einen 5-Jahres-Deal zu machen, ist nicht so clever. Jetzt ein 2-Jahres-Deal zu machen, ist deutlich cleverer, damit man eben quasi dann viel früher wieder die Möglichkeit hat, sozusagen entweder mit dem Team oder eben auch in der Free Agency nochmal neues Geld verdienen zu können.
Ja, das ist halt die Sache, dass Verträge werden halt sehr schnell obsolet, und deswegen, ich meine, für die NFL ist es natürlich super, weil das dann immer wieder neuen Medienbuzz gibt, denn jedes Jahr gibt es einen Spieler, der auf jeder Position mehr oder weniger wieder den highest deal ever unterzeichnet. Ja, ich hätte vergessen, das Telefon auszumachen. Entschuldigung.
Das ist Roger Goodell, der hat dir gesagt, du sollst aufhören zu reden.
Genau. Nein, aber das ist halt relativ. Nervt das?
Ich höre es gar nicht, jetzt höre ich es.
Musik. Gut, okay. Ja, es ist halt relativ unsinnig, denn solange die Verträge halt nicht prozentual am Salary Cap gemessen sind, ist eine Messung relativ schwachsinnig, und dementsprechend wäre es am sinnvollsten, für jeden Spieler immer möglichst kurze Deals zu haben oder halt eben extrem hohe Garantien in dem Vertrag drin zu haben, bis ins dritte Jahr zum Beispiel hinein. Wir haben es jetzt bei Amari Cooper, den hatten wir, glaube ich, letzte Woche auch schon angesprochen, 5 Jahre, im Prinzip nur für 2 Jahre Garantien. Also im dritten Jahr kann er ohne Probleme gecuttet werden. 20 Millionen pro Jahr, ein ziemlich straightforward Deal, also ziemlich simpel aufgebaut. Ein sehr, sehr schwacher Vertrag für ihn. Denn wenn er nach 3 Jahren quasi immer noch einer der besten Wide Receiver der Liga ist, also ein Top-10-Wide-Receiver meinetwegen, dann ist er wieder massiv unterbezahlt, ist aber noch 2 Jahre unter Vertrag und hat dann keine Handhabe, dagegen vorzugehen.
Ja. Und genau das ist eben eine Entwicklung, die jetzt passiert ist, wahrscheinlich eben einfach auch, weil die, vor allen Dingen ja auch die Verträge mit den Senderanstalten, also das, wo sozusagen das Gros des Geldes für die NFL herkommt, eben auch in den vergangenen Jahren immer wieder neue Rekordverträge waren. Natürlich ist immer jeder neue Vertrag, meistens dann auch genauso wie bei Spielern, auch immer ein neuer Rekordvertrag, aber das Wachstum war eben sehr, sehr stark. Und da haben offensichtlich die Spielerberater oder auch Beraterinnen, gibt es ja auch sehr, sehr viele, gelernt und haben ihren Klienten dann gesagt, okay, mach lieber, oder wir sollten uns hier darauf einigen, eben einfach ein bisschen kürzere Verträge zu machen, die nicht den Teams dann auch die Möglichkeit geben, beispielsweise Signing-Bonus und so weiter und so fort über die komplette Zeit zu verteilen, sondern eben möglichst kurzes zu halten, sodass wir immer wieder die Möglichkeit haben, auch nach neues Geld zu bekommen in der Free Agency.
Genau, ja. Und es ist ja grundsätzlich eine kluge Entscheidung, und jetzt mit dem neuen CBA natürlich noch mehr, denn zum einen steigt ja der Teil des Kuchens, den die Spieler an den gesamten Einnahmen haben, von 47 auf 48,5%, teilweise sogar 48,8%, wenn der ominöse Media-Kicker eintritt, ne, Felix?
Ja.
Und zum anderen, weil natürlich die neuen Verträge auch noch ausgehandelt werden, sprich, ist nach dieser Saison, fängt der erste, glaube ich, ne? Und nach der übernächsten kommt dann, glaube ich, kommen dann die nächsten beiden Sender, meine ich, die dann verhandelt werden. Sprich, dann werden neue Verträge ausgehandelt und dann kommen unter Umständen noch Amazon, Twitter, die ganzen Internetkonzerne dazu, die unter Umständen dann auch noch die digitalen Streaming-Rechte sich erwerben wollen, wo dann sogar noch mehr Geld reinkommen könnte. Und dementsprechend wäre es dann durchaus möglich, wenn das Salary Cap jetzt bei 200 Millionen ist, dass das Salary Cap in 3 Jahren vielleicht bei 300 Millionen ist, also wirklich ein massiver hoher Sprung ist. Und dann ist natürlich deine 20 Millionen pro Jahr, wenn dann in 3 Jahren dann nur noch 30 Millionen pro Jahr entsprechend. Tja, und dann sitzt aber mit 20 Millionen fest. Ne? Dementsprechend kurzer Vertrag gut.
Vergiss bitte bei den Streaming-Angeboten und Übertragungen bitte nicht Nickelodeon, Christian. Ich habe mir die Augen gerieben, weil ich dachte, es ist vielleicht ein verfrühter April-Scherz, aber es ist irgendwie kein April-Scherz gewesen. Auf jeden Fall hat die NFL, wir haben es ja angesprochen, in dem neuen Rahmenvertrag, dem neuen CBA, der geschlossen wurde, gibt es jetzt auch ein weiteres Playoff-Spiel, denn wir haben ja mehr Teams jetzt, die sich für die Playoffs qualifizieren können in der NFL. Das heißt, wir haben ein weiteres, unglaublich wahrscheinlich spannendes, ähnliches Wildcard-Game. Und dieses Extraspiel soll jetzt, glaube ich, auch co-gestreamt werden, wenn ich das richtig gelesen habe, von Nickelodeon.
Genau.
Den Kanal, den man zuletzt vor 30 Jahren geguckt hat, so ungefähr. Interessant, weil ich hatte irgendeine Überschrift gelesen, dass die NFL natürlich krampfhaft versucht, neue Zielgruppen zu erschließen. Ich habe mich dann gefragt, was ist diese Zielgruppe? Sind das die 5- bis 12-Jährigen, die man jetzt irgendwie auf die NFL eintrichtern will? Keine Ahnung.
Ja, ist eigentlich ziemlich naheliegend, ne? Jetzt, wo Pop Warner Football nicht mehr gespielt wird vielleicht sogar oder gespielt werden darf teilweise. Es gibt ja immer mehr Berichte darüber, wo ich habe eine interessante Reportage gelesen. Nee, das war sogar beim The Daily Podcast, wo es war irgendwie in Texas oder so, wo ein Highschool-Football-Programm geschlossen wurde aufgrund der CTE-Geschichte, ja. Dann aber 4 Jahre später wieder geöffnet wurde, weil sie gesagt haben, oh, wir hätten eigentlich gerne Football. Also dementsprechend die junge Generation wieder anfixen, ne? Ja, naja. Also insofern, junge Generation, hol sie da ab, wo sie sind. Wir müssen halt erstmal warten, bis YouTube ihr eigenes TikTok entwickelt und dann kann die NFL vielleicht auch auf dem dann was machen, um dann die jungen Leute abzuholen.
Lass uns doch mal workshoppen, Christian. Wer sind denn dann die Announcer bei Nickelodeon?
SpongeBob? Wonk und Hannah Montana?
Stimmt, Gronkh wäre natürlich der ideale Color Commentator für Nickelodeon, ne?
Könnte schon ganz gut passen, ne? Keine Ahnung.
Tonio Brown für den Jukes.
Oder der Baby Shark. Kennst du das Lied?
Ja.
Vielleicht kann man den rein animieren oder so. Und das ist so Baby Shark.
Also es ist wirklich eine sehr, sehr skurrile, aber okay. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich gehört, ich habe keine Ahnung, da bin ich nicht firm genug, Nickelodeon eher auch irgendwie zu einem dieser Medienkonglomerate, die sowieso schon mit der NFL irgendwelche Verträge haben und deswegen wird dann da halt irgendwie geschaut, dass man das auch noch dort streamt. Also es wird logischerweise nicht nur auf Nickelodeon laufen, sondern eben auch auf Nickelodeon. Wahrscheinlich werden dann die Kinder den Fernseher aus dem Fenster werfen, wenn irgendwie, keine Ahnung, der Zac Efron-Film ausgemacht wird und dafür dann NFL gestreamt wird. Aber
ja, stimmt. Es gibt einen Triple Header, ne? Also die beiden Wildcard-Spiele werden auf Samstag und Sonntag gelegt, sodass dann an jedem Tag 3 Spiele sind. Dementsprechend wäre dann das wäre dann sogar auch zu der Uhrzeit, wo Kinder Fernsehen gucken dürfen, ne?
Ja.
Klar. Auch nachmittags gucken sie Fernsehen, ne? Ja. Ja, ich weiß es nicht. Ist halt so ein Gimmick und kostet die NFL ja auch nichts, ne?
Ja, eben. Das sollte eigentlich hinhauen. Kommen wir zu den weiteren Deals, Christian, die wir so ein bisschen in der Free Agency gesehen haben. Wie gesagt, wir haben letzte Woche schon Tom Brady natürlich angesprochen, die zumindest die großen Namen auf dem Quarterback-Markt, Drew Brees, der mit einem rundum fast identischen Vertrag bei den New Orleans Saints bleibt. AJ Green, der einen Franchise-Tag bekommen hat. Chris Jones, Defensive End der Kansas City, auch Franchise-Tag. Dak Prescott mit dem Franchise-Tag. Philip Rivers, der, wie gesagt, ja, aus Kalifornien zu Frank Reich nach Indianapolis geht, da nochmal für ein Jahr auch für 25 Millionen unterschrieben hat. Mary Cooper hast du schon angesprochen. Shaquille Barrett von Tampa Bay, der auch Franchise Tag bekommen hat. Und das sind so ein bisschen so die großen Namen. Calais Campbell hatten wir angesprochen. Aber es gab da natürlich noch andere. Gibt's Deals oder interessante Free Agents Signings, die für dich noch herausstechen, die wir auf jeden Fall nochmal erwähnen sollten oder die vielleicht auch für unsere HörerInnen interessant sind?
Jetzt puttest du mich hier aber auf den Spot.
Ja, hatten wir das nicht vorbereitet, Christian?
Arik Armstead von den 49ers, also die Geschichte finde ich schon nicht uninteressant, dass, ach Gott, ja, jetzt bin ich echt schlecht vorbereitet gerade. Entschuldigt bitte, Leute. Also Arik Armstead, dass die 49ers ihre Defensive Line so ein bisschen verkleinert haben.
Ja.
Ne? Denn nach dem Trade, aber sich jetzt mit Arik Armstead committed hatten, ist natürlich schon nicht uninteressant. Brauchen natürlich auch Joey Bosa, der jetzt noch ein bisschen hin, bis er quasi in Vertragsrelevanz bekommt, aber nicht uninteressant.
Ja, ich meine, das ist für die 49ers im Grunde genommen so das Herzstück in der letzten Saison gewesen. Vor allen Dingen die Defensive Line, die O-Line, die so ein bisschen zusammengebaut wurde, auch durch Free Agency, aber die vor allen Dingen die D-Line, die ja durch den Draft zu dieser dominanten Linie geworden ist, die Liga dominiert hat, im Grunde genommen ja auch den Super Bowl gut gespielt hat, im Grunde genommen ja auch hätte Super Bowl gewinnen dürfen. Das möchtest du natürlich irgendwie halten, weil das einfach auch so wichtig ist für dein komplettes Spiel. Diese D-Line, die ja auch so sehr die Offense von San Francisco getragen hat, dass sie einfach nicht viel zugelassen haben, so viel Druck ausüben konnten auf den gegnerischen Quarterback, was dann wiederum auch in die Hände gespielt hat von Kyle Shanahan, weil er eben dann sein, vielleicht auch mittlerweile etwas unorthodoxes, weil eben so etwas aus den Jahren gekommenen Laufspiel einfach durchziehen konnte, weil er einfach immer die Führung oder häufig die Führung im Rücken hatte und sich einfach darauf verlassen konnte, dass seine D-Line nicht dafür verantwortlich sein wird, dass der Gegner schnell punktet, sondern dass man da wirklich das Spiel extrem in Länge ziehen kann und dann eben mit dem Laufspiel auch gewinnen kann. Und von daher ist es natürlich einfach so das Herzstück, muss man sagen.
Ja, und auf der anderen Seite die Colts, die schon auch nicht uninteressant geworden sind. Ne? Also jetzt mit Philip Rivers haben sie auf jeden Fall einen kompetenten Quarterback am Start. Die Defense noch weiter geboostet mit DeForest Buckner, der durchaus in der Lage ist, gut zu sein.
Ja, auf jeden Fall.
Also definitiv, also die Colts sneaky good, würde ich mal behaupten.
Glaubst du denn, Philip Rivers ist der gut genug ist oder das Upgrade, was sie brauchen, was ihnen gefehlt hat mit Jacoby Brissett, der Spieler? Ich meine, wir waren jetzt letztes Jahr auch nicht schon an dem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, die Indianapolis Colts sind jetzt schon so gut, dass sie im Grunde genommen ganz vorne mitspielen können, und man hat es dann auch in der Saison gesehen.
Also das würde ich jetzt noch nicht gesagt. Sie waren halt das Team, was halt in naher Zukunft peaken kann, ne? Weil sie halt so viel junges Talent hatten, gleichzeitig super viel Capspace und noch ein bisschen extra Draftkapital von dem Deal mit den Jets war das, ne? Wo sie von 3 auf 6 runtergedroppt sind und die Jets Darnold gedraftet haben. So war das, glaube ich, ne? Also insofern halt ein Team mit sehr viel Potenzial. Ist halt immer so ein bisschen die Frage, wie es im Receiving Core aussieht, denn T.Y. Hilton ist so nach wie vor,
verletzungsanfällig, klar.
Und danach wird es dann auch ein bisschen dünner, beziehungsweise wird es ein bisschen dünner. Aber es ist sehr interessant, was die Colts aufstellen. Also ich finde, dass sie sich gut entwickeln und wenig Fehler machen.
Dann gibt es auf jeden Fall noch die Cowboys, die ich ganz interessant fand, die sich noch nicht einigen konnten mit Dak Prescott. Ich meine, diese Geschichte ist jetzt auch schon länger andauernd. Jetzt neuer Head Coach McCarthy, der so ein bisschen einen anderen Weg mitgebracht hat. Sie haben in der Free Agency mehr gemacht, als sie das Cowboys sonst so getan haben in den vergangenen Jahren. Das heißt, er hat offensichtlich vielleicht sich etwas durchsetzen können da gegen Jerry Jones, oder vielleicht hat er auch von Anfang an etwas mehr Handhabe bekommen, um den Job überhaupt anzunehmen. Mhm. Sie haben dann, wie gesagt, diesen Deal, der für sie sehr, sehr gut ist, an Amari Cooper gegeben, eben diese 5 Jahre, 100 Millionen. Dak Prescott, wie gesagt, das Franchise-Tag, vielleicht ist aber auch das so eine Sache, Dak Prescott, der vielleicht auch, was wir gerade eben angesprochen haben, einfach jetzt sich denkt, okay, dann warte ich noch und unterschreibe dann nächstes Jahr einen richtig dicken Vertrag, entweder bei den Cowboys oder vielleicht woanders. Byron Jones hatten wir letzte Woche schon angesprochen, den sie abgegeben haben, aber dann immer wieder auch kleinere Deals gemacht haben, jetzt zuletzt Aldon Smith unter Vertrag genommen haben. Ich weiß nicht, ob du ihn noch kennst, Christian, kannst du dich noch an ihn erinnern? Einer, der.
Haben wir neulich noch über ihn geredet, der am Flughafen Bombe gesagt hat?
Ja, wobei das, ich glaube, das weiß man gar nicht mehr so genau, ob das wirklich so der Fall war.
Ja, ja, aber das, so ist er mir in Erinnerung geblieben, und ich meine, wir hatten sogar vor ein paar Monaten sogar im Podcast über die Story geredet, und das war doch der, ne?
Ja, ja, genau. Also, ja, ja. Aber insgesamt ja einer, der vielleicht die, die es nicht mehr wissen, ein, ja, der bei den 49ers unter dem Defensive Coordinator, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein, der jetzt die D-Line betreut bei den Dallas Cowboys, wirklich sehr, sehr großen Erfolg hatte. Einer der ja meistgefürchtesten Defensive Ends oder Outside Linebacker in der Liga war, als er reinkam, wurde Defensive Rookie of the Year auch, glaube ich, also ein extrem, extrem gefährlicher Pass-Rusher, der leider seine Karriere viel zu früh weggeworfen hat, im Grunde genommen, ich glaube, 6 oder 7 Mal erwischt wurde, driving under influence, also unter irgendwelchen Mitteln Auto gefahren ist, mehrfach Fahrerflucht begangen hat, dann, glaube ich, in eine Messerstecherei, Schrägstrich Schießerei verwickelt war, häusliche Gewalt war dabei, Verstöße gegen Auflagen, sich eben dieser Frau nicht wieder zu nähern, etc. pp., also mehrfach in Rehabilitationszentren waren und es nie wirklich geschafft hat, zurückzukommen. Also ein sehr, sehr überraschendes Signing, dass sie ihn da zurückgeholt haben. Aldon Smith, naja, strange im Grunde genommen so ein bisschen für mich, dass er zurück ist. Aber viel wichtiger eigentlich für die Cowboys sind dann Tyree Poe, den sie geholt haben für die Defensive Line. Greg Zuerlein, den haben sie geholt. Die haben ja auch Fassel, den Special Teams Coordinator auch von den Rams loseisen können. Das ist schon so lustig. Haha, Clinton Dix, der dann jetzt kommt zu den Dallas Cowboys und da so ein bisschen Jeff Heath vertreten soll. Also,
und Jared McCoy, da hast du nicht vergessen, den sie wirklich auf einen sehr angenehmen Vertrag wieder teamseitig bekommen haben, meines Erachtens.
Genau.
3 Jahre, 18 Millionen ist ein Schnapper.
Das ist wirklich ein guter Schnapper. Und insgesamt natürlich auch einige aus dem Team, die eben längere Zeit da waren, eben dann auch haben gehen lassen. Heath hatte ich angesprochen, der eigentlich immer ein solider, guter Safety war für die Cowboys. Also da ziemlich viel gemacht. Ich bin da mal gespannt, wie da auch McCarthy dann vielleicht so ein bisschen das Ruder rumreißen kann, ob er sich auch vielleicht insgesamt mehr durchsetzen kann, denn man hatte ja immer so ein bisschen das Gefühl bei Jason Garrett, er gehört zur erweiterten Familie der Joneses, aber man hatte nie so wirklich das Gefühl, dass er auch wirklich was zu sagen hat, wirklich Entscheidungen treffen kann. Ich habe das Gefühl, dass McCarthy das kann und darf, sonst hätte es vor allen Dingen so ein Signing von Aldon Smith nicht gegeben. Unabhängig davon, dass ich das Signing nicht cool finde, aber insgesamt scheint es so zu sein, dass er da vielleicht das hat, was er ja auch lange Zeit in Green Bay nicht so wirklich hatte. Von daher, da bin ich mal sehr gespannt, wie die Cowboys sich machen.
Ja. Ich bin mir nicht so sicher, ob die Cowboys jetzt im Moment wirklich besser sind als im letzten Jahr. Sie wirken irgendwie so insgesamt so ein bisschen auf mich wie so, konnten das Level so ungefähr halten irgendwie. Also ich weiß nicht, ob sie sich wirklich verbessert haben. Aber gut, es kommt noch der Draft dazu und da muss ich natürlich auch zeigen, ob die Defense vielleicht nochmal einen Schritt nach vorne machen kann. Was jetzt schon eine relativ beeindruckende Front 7, ne, mit Jalen Smith, LVE und Leighton Van Der Esch.
Jared McCoy.
Genau, jetzt. McCoy, dann DeMarcus Lawrence und Poe, den hast du ja eben auch schon angesprochen. Also vielleicht sind sie marginal besser und sie waren ja letztes Jahr jetzt auch nicht unbedingt, obwohl vielleicht schon, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ist schwer zu sagen. Offensiv, Ja, ich gut, aber die Division ist jetzt auch durchaus so gewinnbar.
Ja, die Division ist von einer der interessantesten und vielleicht auch kompetitivsten.
Wenn die Giants könnten vielleicht nächstes Jahr könnten nächstes Jahr wieder anfangen, gut zu werden, wenn Dave Gettleman dann endlich gefeuert wird.
Ja, das könnte gut sein. Und der neue Headcoach. Sonst fand ich noch ganz spannend die Las Vegas Raiders, die jetzt Las Vegas Raiders heißen, auch daran muss man sich immer wieder erinnern, die auch so ein bisschen was gemacht haben, vor allen Dingen natürlich Marcus Mariota geholt haben. Ich weiß nicht, ob zumindest weiß man aus der Vergangenheit, da kann man natürlich auch nicht immer so viel geben, was Gruden irgendwie vor 5 Minuten gesagt hat, ist ja nachher schon nichts mehr wert, aber er war ein sehr, sehr großer Fan von Marcus Mariota, als er aus dem College kam, war natürlich auch im Gruden Quarterback Camp, Christian, einen der wichtigsten Schmieden, die man durchlaufen muss.
Rennschmiede.
Ja, aber vielleicht könnte er ja da nochmal so ein bisschen aufblühen und Derek Carr, der ja wirklich, man muss es wirklich sagen, schon stagniert, was so seine Fähigkeiten und Entwicklungen angeht. Vielleicht könnte es wirklich die Zeit von Marcus Mariota nochmal werden bei den LA.
Meinst du, jetzt macht er den Jahr-6-Jump?
Ne, ich weiß es nicht. Also ich glaube, er ist immer noch ein gut. Also ich fand ihn jetzt nie irgendwie so, habe ihn nie so runtergeschrieben oder runtergeschrien, wie das viele andere gemacht haben. Von daher, ich weiß es nicht, vielleicht.
Ach, ja gut, er wird eine Chance haben, aber mehr als das sehe ich eigentlich nicht, ne? Also das ist die Raiders, die dümpeln meines Erachtens auch jetzt nach wie vor sich her. Ich glaube nicht, dass da viel für ihn möglich sein wird.
Mit Corey Littleton haben sie auf jeden Fall ein, wie ich finde, sehr, sehr gutes Signing machen können auf der Linebacker-Position.
Kwiatkowski haben sie auch noch geholt, ne?
Ja. Malik Collins von dem gerade eben angesprochenen Dallas Cowboys auch. Also das sind auf jeden Fall schon gute Verstärkungen, auch in der D-Line, die ja auch letztes Jahr wirklich einen Sprung nach vorne gemacht hat. Nelson Aguilar auch, Christian, haben sie auch geholt.
Meinst du, da fängt er dann Bälle?
Um die Bälle nicht zu fangen von Marcus Mariota.
Ja, ich meine, das ist halt auch das Problem, dass das Receiving Corps von den Raiders, ich meine, das darfst du halt auch nicht vergessen, dass Dak Prescott jetzt auch nicht so viel Material hatte, mit dem er arbeiten konnte, ne? Jetzt hat er noch Jason Witten dazu bekommen. Also, ne, das ist, der kann er jetzt auch nicht wirklich aus dem Vollen schöpfen, ne?
Ja, aber ich meine, Derek Carr hatte in den vergangenen Jahren eigentlich immer, würde ich sagen, solide Spieler, mit denen er arbeiten konnte.
Ja, und hat auch mal solide abgeliefert.
Ja.
Nicht mehr und nicht weniger. So. Also, ja. Ich weiß nicht, das ist natürlich schon so ein Konfliktpunkt, den du bei Gruden, im Prinzip seitdem Gruden unter Vertrag genommen wurde als Head Coach bei den Raiders, hast du jede Woche irgendwie eine Story, dass Derek Carr geschippt werden könnte, getradet werden könnte, dass er um seinen Starting-Job kämpfen muss. Ich glaube nicht, dass er, also der ist nicht eingemeißelt, ne, in das Step-Chart, aber ich glaube schon, dass er relativ sicher ist, denn ist so ein bisschen alternativlos da.
Ja, alternativlos, eine gute Sache. Für mich ja, wie gesagt, auch schon wieder, ich habe das letztes Jahr ja auch immer schön auf die Pauke gehauen, kann man das sagen? Keine Ahnung. Die Baltimore Ravens, da hatten wir letzte Woche ja schon drüber gesprochen. Jetzt haben sie Brockers, der du hast angesprochen, der Deal ist durchgefallen. Dafür haben sie jetzt Derek Wolf geholt von den Denver Broncos. Auch ein sehr solides, gutes Signing. Insgesamt ist halt, wenn du halt, ja, wenn du.
Verletzungsanfällig, ne? Das ist so und.
Ja, aber ich meine.
Nicht ganz so stark. Aber es ist halt guter Ersatz, ja.
Ja, vor allen Dingen halt ein extrem guter Ersatz, weil wenn du ihn als sozusagen Hoffnung für mehr Sex im nächsten Jahr unter Vertrag nimmst, dann bringt es halt nichts. Dann wirst du dich selber enttäuschen. Aber wenn du ihn quasi in so eine Defense setzt wie von den, Baltimore Ravens, eins der Teams, das am meisten geblitzt hat, ist ja, die am meisten. Aggressivsten auch gespielt haben im Grunde genommen mit ihrer Front. Dafür ist es halt super, wenn du da eben so durchrotieren kannst und dann eben jemanden wie Wolf reinbringen kannst, Calais Campbell jetzt hast, etc. Also finde ich schon sehr, sehr spannend. Wenn die noch wirklich ein, zwei Receiver oder wirklich einen guten Receiver finden, sei es jetzt über den Draft, muss ja eigentlich jetzt über den Draft gehen, es ist schon extrem spannend.
Ja, also Ravens haben halt irgendwie generell fast gar nichts gemacht, ne? Aber gut, sie waren auch von vornherein relativ weit vorne dabei. Das ist
naja, aber Jimmy Smith haben sie auch zurückgeholt. Also die Secondary ist weiterhin extrem stark. Konnten sie, abgesehen von Carr, sind alle zurückgekommen auch. Es ist schon, finde ich, sehr, sehr gut. Also es haben, ist auf jeden Fall ein großer Vorteil, dass sie so quasi dann auch in die nächste Saison gehen können. Ähnlicher Vorteil jetzt ja auch, dein Freund Sammy Watkins, Christian, hat sich so ein bisschen überreden lassen, ein bisschen seinen Vertrag umzustrukturieren, sodass die, dass Kansas City 5 Millionen in Cap Space sich rausholen konnte. Aber
er kann jetzt auch 3 Millionen mehr verdienen, ne?
Ja, durch Incentives.
Kann in Anführungsstrichen.
Er hat, ja, gut, es ist extrem, ich habe mir das nochmal angeguckt, er hat in der ganzen Zeit, in der er in Kansas City spielt, nicht 100 Bälle gefangen. Also ich glaube irgendwas 91 oder 92 Bälle gefangen und 6 Touchdowns. Und das ist verdammt wenig. Aber was man ihm nicht absprechen kann, Sammy Watkins, Christian, in den wichtigen Spielen, in den Playoff-Spielen, hat er mehrfach eben über 100 Yards Receiving gehabt und auch wichtige Yards in Receiving.
Ja, aber ich finde, ja, du hast nicht Unrecht, das stimmt. Also Sammy Watkins ist keine Nulpe, ne? Ich hoffe, dass das niemals der Eindruck entstanden ist, dass ich das vermitteln wollte. Er war halt immer nur massivst überbezahlt und du darfst aber halt auch gleichzeitig nicht vergessen, wenn du mit Travis Kelce und mit Tyreek Hill in einer Offense spielst, ne? Und dazu Patrick Mahomes als Quarterback hast, dann wird es auch deutlich, deutlich, deutlich leichter, gut zu sein oder herauszustechen. Ne? Und das ist natürlich dann auch nochmal so ein qualifizierendes Momentum, das du damit einrechnen musst. Ne?
Ja, und das ist auf jeden Fall beängstigend, auf jeden Fall für die verschiedenen Defensivreihen in der NFL, dass Kansas City die komplette Offense so, die ja im letzten Jahr wieder wirklich auf jeden Fall die Liga dominiert hat, so zusammenhalten konnte. Also sowohl Patrick Mahomes logischerweise, die O-Line, aber vor allen Dingen auch das komplette Receiving Corps von ihm, was relativ unüblich eigentlich auch ist. Das vor allen Dingen nach so einem Super Bowl-Sieg und wir wissen das von einem der ganz Großen aus dem Sport, Martellus Bennett, der gesagt hat, okay, Super Bowl-Sieger werden immer überbezahlt, dass die wirklich halten konnten. Also wir haben ja logischerweise Mecole Hardman, der ja noch in seinem Rookie-Deal ist, aber jetzt eben auch Sammy Watkins. Wir haben ja auch Robinson, den sie nochmal für einen, ja im Grunde für nichts für ein Jahr verlängert haben. Also ja, das finde ich schon sehr erstaunlich und ist für Kansas City natürlich ein unglaublicher Vorteil, dass sie mit dieser ja, identischen Defense, ach Offense, Entschuldigung, einfach so weitermachen können.
Ja, und sie sind halt auch einfach extrem nah am Cap dran. Dementsprechend hatten sie auch gar nicht viele Möglichkeiten, außer den Laden zusammenzuhalten und das ist schon schwierig gewesen.
Kommen wir vielleicht nochmal, Christian, zu den Patriots vielleicht heute als Abschluss mal. Wir haben natürlich über Tom Brady gesprochen und sein...
Cody Kessler ist entlassen worden, Felix. Patriots müssen sich nach einem neuen Quarterback umschauen.
Sein Abgang zu den Tampa Bay Buccaneers. Wir haben drüber gesprochen, wir werden natürlich auch noch in den kommenden Wochen immer mal wieder darüber sprechen, müssen. Aber ja, jetzt haben sie... Daron Harmon, das hatten wir auch angesprochen, den Closer abgegeben nach Detroit, weil Matt Patricia im Grunde genommen Blankoschecks ausstellt für ehemalige Patriots-Spieler. Dann McCourty haben sie beide sozusagen halten können. Jetzt haben sie Tooney, ihren Guard, das Franchise-Tag gegeben. Aber ansonsten sehr, sehr ruhig gewesen, aber auch daran gelegen natürlich, dass sie auch nicht so viel Capspace zur Verfügung haben, ne?
Ja, und auch die Frage ist jetzt auch, ich meine, leider wird man sowas nie von Bill Belichick hören, dass er sagt, okay, wir befinden uns jetzt in einem Neugruppierungsjahr, Rebuilding, wie auch immer du es dann nennen möchtest, Rebuilding Light, ne, je nachdem mit welcher Intensität das verfolgt wird, ist natürlich dann, ist das Team, ich weiß nicht, ob Bill Belichick so überzeugt davon ist und mit dieser Inbrunst in diese Saison hineingeht, dass er sagt, mit Stidham kann ich um die Playoffs mitkämpfen, ne? Als Starting Quarterback. Oder ob er sagt, ja gut, wir müssen rebuilden, aber dann verstehe ich auch nicht so ganz, warum McCourty resigned wird, ne? Denn er ist halt nicht Teil der Zukunft so. Er ist halt auch schon älter, ne?
Ja.
Und das Team ist sowieso generell sehr alt, es fehlen junge Spieler. Liegt viel daran, dass die Drafts in den letzten Jahren nicht so optimal gelaufen sind. Zum einen, weil Picks quasi gesperrt wurden, zum anderen, weil Spieler massiv enttäuscht hatten, ne, mit Ely, wie hieß er nochmal mit Vornamen?
Ely?
Der Defensive End.
Defensive
Tackle.
Ja. Der dann.
Coney Ely?
Nee. Ich weiß, wen du meinst. Ja, der dann nochmal.
2014 war das, glaube ich, ne?
Ja.
Ja, der ziemlich schnell verletzt raus war.
First-Round-Pick.
Genau,
dem,
ja. Und dann halt ein First-Round-Pick verloren und jetzt, also es ist schwierig bei den Patriots, sehr altes Team. Ist natürlich jetzt interessant zu sehen, wie sich Stidham schlägt, aber ich meine, okay, ein Viertrunden-Quarterback, was willst du großartig von ihm erwarten? Chance, dass er ein solider Starter ist, liegt bei, keine Ahnung, 1-10? So, oder vielleicht 1-5. Also,
glaubst du denn, dass die Patriots den unüblichen Move machen und vielleicht hochtraden könnten, um einen Quarterback früher
wohin?
In der ersten Runde zu holen?
Ja, das ist schwierig, denn du müsstest ja schon irgendwie in Richtung Top 10 gehen und um so hoch zu draften, hochzuspringen, brauchst du mehr, glaube ich, als deinen nächstjährigen First-Round-Pick, ne? Und ich weiß nicht, ob Belichick das macht. Das kann ich mir ehrlich gesagt nur schwer vorstellen.
Das heißt, du erwartest Brian Hoyer und Stidham im kommenden Jahr?
Keine Ahnung, vielleicht wird noch Cam Newton, wenn dann die ganze Physical-Geschichte leichter werden sollte, irgendwie unter Vertrag genommen oder so ein anderer Journeyman-Quarterback.
So ein anderer?
So. Ja, halt so ein nicht offensichtlicher Starting-Quarterback,
ja, ja.
Sowas meine ich, ne? Keine Ahnung, wer weiß, was die Bengals draften, ob dann Andy Dalton völlig obsolet wird und dann so, ne? Das sind ja so einige Szenarien, sind da ja noch möglich. Irgendein Quarterback wird dann noch reinkommen bei den Patriots, aber ich glaube nicht, dass das ein Quarterback sein wird, über den sich die Fans der New England Patriots, wo sie verlocken werden, das glaube ich nicht.
Ja gut, aber die gibt es ja auch einfach nicht mehr.
Ja gut, das wäre dann halt ein Quarterback, den du draften könntest, ne? Wenn du sagen könntest, okay, wir traden jetzt in die Top 10 und Herbert oder sowas, keine Ahnung, ne? Also, aber das glaube ich nicht. Das kann ich mir schwer vorstellen. Das ist zu teuer.
Ja, kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Was aber dann im Umkehrschluss ja dann logischerweise auch bedeutet, ich meine, wenn Tom Brady es im letzten Jahr nicht geschafft hat, mit einer so großartigen Defense, mit der Offense genug zu produzieren, dass man weit kommt, würde das ja auch bedeuten, dass das Team jetzt mit einem deutlich, deutlich schwächeren Quarterback im Grunde genommen nicht mal mehr um die Playoffs spielen kann.
Ja.
Also glaubst
ich glaub,
du, dass
das Team ist nominell schon schlechter geworden als im letzten Jahr. Ne? Mhm. Also das ist das Erste. Auf dem Papier, wie es dann immer so schön heißt. Und dann ist die Quarterback-Situation mit Sicherheit auch schlechter geworden. Ich sehe sie im Moment nicht irgendwie als Playoff Contender. Nun ist natürlich schon extrem spannend, wie mächtig ist Bill Belichick wirklich, ne? Also wie stark, wie kann er das Team dann doch noch hochcoachen, ne? Vielleicht findet er ja auch Wege, irgendwie doch noch Spiele zu gewinnen, aber ich kann es mir im Moment nur schwer vorstellen.
Dein jetzt nach, sagen wir mal, 98% Free Agency vor einer Saison, von der wir nicht wissen, ob sie wirklich stattfinden kann, dein X-Factor Under the Radar Team momentan, wo du sagen würdest, haben nicht so viele Leute auf dem Zettel, glaube ich, die könnten, sagen wir mal, einen ähnlichen Sprung machen wie meinetwegen jetzt San Francisco. Es muss jetzt nicht unbedingt nur Super Bowl sein, aber die eben von relativ schlecht zu relativ gut auf einmal hochspringen.
Sag du erstmal deins, dann kann ich noch ein bisschen überlegen.
Ich glaube so ein bisschen, auch wenn ich insgesamt diesem ganzen Team das nicht so wirklich wünsche, aufgrund vieler Argumente. Irgendwie Washington. Ich weiß es nicht. Also da, das Team ist irgendwie insgesamt so, das ist alles so dysfunktional in diesem kompletten Gebilde. Ich glaube aber, dass Ron Rivera ein sehr, sehr guter, sehr, sehr fähiger Coach ist. Ein Team, das auch ja im Grunde genommen jedes Jahr erneut durch so einen Semi-Umbruch geht, nie wirklich den vollen Rebuild macht, aber im Grunde genommen jedes Jahr immer so einen halben, was nicht wirklich effektiv ist. Aber ich glaube, das könnte ein Team sein, das wirklich so ein bisschen überrascht. Vor allen Dingen natürlich auch gemessen daran, dass, wir hatten es gerade angesprochen, dieser NFC East einfach auch so weit offen ist momentan, wie sie eigentlich schon seit, ja, sehr, sehr vielen Jahren nicht mehr war. Und ich weiß nicht, ob Dwayne Haskins wirklich das abrufen kann, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn er so ein bisschen in so einen Groove kommt, ist das Team wirklich in der Lage, auch Erfolg zu verzeichnen. Also ich glaube nicht, dass Ron Rivera sich auch als Head Coach damit abfindet, dass man die Saison schon sozusagen dem, ja, einfach schon so vorab herschenkt.
Finde ich gewagter Pick, denn ich frage mich, wer Bälle fangen soll in Washington.
Ja, McLaurin, da haben sie ja.
Ja.
Und ja, dann finden sie bestimmt noch ein paar. Also von ihm.
Cody Latimer?
Ja, aber von ihm haben sie ja auch vor der Saison, hat der niemand dazu auf dem Schirm gehabt, gedraftet und dann eine fantastische Saison gehabt. Ich weiß nicht. Also wie gesagt, ich meine jetzt ja auch deswegen nicht direkt Super Bowl-Contender, das definitiv nicht, aber ein Team, was wirklich so ein bisschen also
das Team, das den größten Sprung macht.
Genau, ja.
Ja, gut, okay. Da bin ich so ein bisschen am Schwanken, also ich zwischen Arizona und Indianapolis schwanke ich so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob Indianapolis sich wirklich qualifiziert. Ob das quasi eine Antwort ist, die zufriedenstellend ist, aber ich finde, Arizona ist halt schon nicht uninteressant, denn mit Kyler Murray, der für viel Furore im letzten Jahr gesorgt hat, der jetzt auch nochmal einen deutlichen Nachschub bekommen hat mit DeAndre Hopkins in der Offense, und dann hatten sie ja letztes Jahr, ich glaube, in der zweiten, vierten und sechsten Runde jeweils Wide Receiver gedraftet, ne? Christian Kirk, Andy Isabella und Hakeem Butler. Weiß das noch, ob das so stimmte?
Bei den ersten beiden auf jeden Fall, bei den dritten bin ich mir jetzt nicht gerade sicher.
Ja, aber ne, es ist der größte Sprung bei Rookie-Spielern oder bei Spielern in der NFL generell ist eigentlich immer der zwischen dem ersten und zweiten Jahr, oder zumindest meistens zwischen dem ersten und zweiten Jahr. Jetzt hast du drei Wide Receiver, die diesen Sprung machen, das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass da was Signifikantes bei rumkommt.
Und ja auch dein Quarterback.
Genau, Quarterback natürlich auch noch mit dabei.
Darf man nicht vergessen, im Grunde genommen fast eine halbe Saison gebraucht hat, um sich überhaupt an die Liga zu gewöhnen und viele False-Start-Penalties erstmal abstellen musste. Ja.
Ja, gut, das ist natürlich auch so ein bisschen, war natürlich auch so ein bisschen kontrovers, die Geschichte. Ne? Aber ja, und dazu hast du noch mit Larry Fitzgerald, der, naja, der Vertrag war jetzt vielleicht nicht nochmal der beste, ihm nochmal 11 Millionen zu geben, aber er ist halt ein Veteran, ne? Also ein alter Hund, der weiß, was er machen muss, so ungefähr, ne? Also schon eine solide Situation dort. Dementsprechend würde ich, glaube ich, die Cardinals dann in dem Fall so nennen.
Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr realistischer Pick. Also ich meine, sie haben ja auch in ihrer O-Line nochmal richtig überbezahlt, muss man im Grunde genommen sagen, mit Humphreys, wenn ich mich jetzt richtig aus dem Kopf erinnere.
Ja, DJ Humphreys.
Dem man relativ viel Geld, aber generell wurden ja O-Liner auch dieses Jahr wieder sehr gut bezahlt.
Ja. Also viele schlechte haben viel Geld bekommen, ne? Also viele, naja, schlechte nicht, mittelmäßige, haben dann irgendwie alle so die Standard 10 Millionen bekommen pro Jahr, so, so ungefähr.
Von daher auf jeden Fall ein interessanter Pick oder auch ein relativ wahrscheinlicher Pick auch, dass sie einen großen Sprung machen, denn alles andere wäre eine Enttäuschung, muss man natürlich auch dazu sagen. Ach ja, jetzt sind wir wieder
Im Thema. Also das ist Enttäuschung. Arizona hat halt noch den Vorteil zu sagen, so gut, okay, wir sind jetzt im zweiten Jahr von Kyler Murray, so das, unser Super Bowl-Window ist noch offen, ne, mit dem billigen Rookie-Vertrag. Also Enttäuschung noch nicht, leichte Enttäuschung.
Leichte Enttäuschung, okay.
Guck, haben wir doch eine Stunde voll bekommen, ne?
Haben wir doch, ja, Gott sei Dank. Ich dachte mir auch schon, das wird keine 10 Minuten dauern heute, aber wir haben es dann doch wieder geschafft. Das war es dann auch schon soweit dann für uns heute. Ich danke dir, Christian. Genieß die Zeit, in der es in den nächsten Tagen sehr schön warm wird und du zu Hause sein musst.
Ja, Das Schicksal, unter dem wir alle leiden.
Das Schicksal, unter dem wir alle leiden, aber wir sind natürlich auch weiterhin für euch da, auch wenn euch das wahrscheinlich wenig bringen wird insgesamt. Nichtsdestotrotz sind wir weiter von euch da und werden auch in der kommenden Woche dann wieder mit einem Podcast für euch aufwarten, mit Themen, die wir uns bis dahin noch irgendwo aus den Fingern kratzen müssen, weil viel gibt es nicht, aber wir hoffen trotzdem, dass es euch gefällt. Macht es gut, bis dahin, ciao, ciao.